Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, dass wir Menschen zu einem gesunden und bewegten Leben inspirieren und ihre Gesundheitskompetenz stärken.
Da war es naheliegend, die Kooperationspartner Health und ZMPT inhaltlich mit ins Boot zu holen. Wichtig war den Elisabethinen der ganzheitliche Ansatz, dass man da einfach ein ganzheitliches Angebot in allen Phasen bieten kann.
Den Menschen in der gesamten Lebensführung zu stärken. Physisch, psychisch, sozial, emotional.
Und wir wollen die Menschen befähigen, dass sie ihren eigenen Körper kennenlernen. Also, dass man wirklich den Menschen an sich betrachtet, keine Standard-Trainingspläne, keine Standard-Ziele für die Menschen formuliert. Aber es ist nie zu spät. Wir sagen den Menschen, dass ihr heute hier seid und die Entscheidung getroffen habt, ist der erste Schritt.
Der Wechsel von gar keine Bewegung zu ein bisschen Bewegung ist auch schon ein großer Schritt. Man kann auch einmal mit Menschen, die man kennt, sich zu einem Kurs anmelden, dass man nicht alleine ist, dass man sie trifft. Dann ist man nicht so einsam und macht es in der Gruppe und kommt dann drauf, wie gut es tut.
Dass man sich realistische Ziele setzt. Das ist ganz relevant natürlich für die Motivation.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Schwester Helena Fürst.
Und ich bin Michael Ettlinger. In der Vorbereitung auf diesen Podcast sind wir auf eine Zahl gestoßen, 140. Über so viele frei bewegliche Gelenke verfügt der menschliche Körper, zumindest ungefähr. Und frei beweglich beschreibt schon, wofür diese Gelenke gemacht sind, nämlich für Bewegung. Und nachdem wir eben ca. 140 davon haben, scheint der menschliche Körper insgesamt für Bewegung gemacht zu sein. Gelenke allein reichen dafür aber nicht aus. Damit wir uns wirklich aktiv bewegen können, müssen das Gehirn, die Nerven, die Muskeln, Sehnen, Bänder, Knochen und eben die Gelenke zusammenspielen. Das alles zu koordinieren lernen wir als kleine Kinder, Schritt für Schritt. Und im Laufe des Lebens scheinen wir diese Fähigkeit dann mehr oder weniger wieder zu verlernen. Warum Bewegung aber ein ganzes Leben lang wichtig ist, wie wir sie uns erhalten können und welchen Beitrag die Elisabethinen dazu leisten möchten, darüber wollen wir in der heutigen Podcast-Folge sprechen. Und dazu haben wir Maria Schürz und Jürgen Vogel zu uns eingeladen. Liebe Maria, lieber Jürgen, herzlich willkommen im Podcast.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.
Maria Schürz hat trotz ihres noch jungen Alters schon eine Menge beruflich erlebt. Ihr Grundberuf, den sie auch einige Jahre aktiv ausgeübt hat, ist diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester. Danach hatte sie aber nach Wien verschlagen, in das Gesundheitsministerium. Von dort zurück heuerte sie im Ordensklinikum Linz als Referentin der Geschäftsführung an. In der Zwischenzeit hat sie unter anderem Studien in Pflegewissenschaft und Management absolviert. Seit 2025 ist sie jetzt aber in der Elisabethinen Linz Wien GmbH als Wirkfeldentwicklerin für Gesundheit und Leben aktiv und als Geschäftsführerin in unseren Einrichtungen für die ambulante Rehabilitation. Jürgen Vogel ist manchen Hörerinnen vielleicht schon aus einer Folge vom Sommer 2024 bekannt. Auch er ist ein sehr vielseitiger Mensch und auch er hat ein Managementstudium absolviert, mit Station in Steyr, Dublin und Cambridge. Seit einigen Jahren ist er bei den Elisabethinen Linz Wien beschäftigt und verantwortet hier einige verschiedene Betriebe. Unter anderem ist er für das Physiotherapieinstitut ZMPT und das Fitnesscenter Health zuständig. Daher und von seiner aktiven und passiven Leidenschaft für den Handballsport kommt seine Passion für das heutige Thema, die Bewegung. Lieber Jürgen, liebe Maria, noch einmal herzlich willkommen im Podcast-Studio.
Und jetzt lasst uns bitte gleich einmal mit einer persönlichen Frage beginnen. Ich habe ja vorher in der Einleitung gesagt, dass man Bewegung im Laufe des Lebens mehr oder weniger wieder verlernt oder wir Menschen sie mehr oder weniger wieder verlernen. Wie schaut's da bei euch aus? Wo steht ihr in eurer persönlichen Bewegungsentwicklung sozusagen?
Gute Frage. Wo steht man in der persönlichen Bewegungsentwicklung? Ich würde sagen, dass ich erst seit ein paar Jahren tatsächlich das Thema Bewegung wirklich für mich so richtig entdeckt habe und die Lust entdeckt habe, neue Sportarten auszuprobieren. Und da bin ich gerade dran. Und Bewegung ist für mich immer ein bisschen individuell, weil wenn ich mit meinen Nichten am Boden spüle, ist das ganz eine andere Art von Bewegung, so wieder zu krabbeln und sich am Boden zu bewegen, als wie wenn ich selber am Fahrrad sitze oder ins Fitnessstudio gehe. Also bunte Mischung, hätte ich gesagt.
Ja, ich meine, du hast jetzt schon ein gutes Stichwort, vielleicht für einen kleinen Sidestep. In den unterschiedlichen Lebensphasen ist Bewegung ja unterschiedlich wichtig. Also wichtig ist es immer, aber man bewegt sich anders. Gerade bei Kindern sagen wir, wenn wir uns mit Bewegungskompetenz beschäftigen, dass es sehr wichtig ist für die Entwicklung von Motorik und Gehirn. In unserem Alter ist es dann mehr oder weniger zur Stressreduktion oder zur Prävention vor den Volkskrankheiten oder vor chronischen Krankheiten. Und im hohen Alter ist es hauptsächlich Bewegung wichtig, um dem Muskelschwund vorzubeugen und so weiter. Aber zurück zur Frage, ich bin noch nicht beim hohen Alter, sondern ich nutze Bewegung hauptsächlich zur Stressreduktion und schaue halt da, kämpfe eigentlich wie alle bei dem Thema die ausreichende Zeit dafür zu finden und versuche einfach, dass ich 1 bis 2 Mal in der Woche ins Fitnessstudio Health gehe und zusätzlich laufen zu gehen. Also ich habe dieses Jahr auch angefangen, für gewisse Distanzen beim Marathon zu trainieren und das hat mehr oder weniger gut funktioniert, aber es gibt immer nächstes Jahr und das ist so meine Leidenschaft.
Das heißt, du bist heuer beim Marathon mitgelaufen?
Am Halbmarathon teilgenommen und ja, neben dem Laufen, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal auch schon erzählt, spiele regelmäßig Tennis und das ist dann, das klingt jetzt so, als hätte ich für Krafttraining Laufen, Tennis spielen und Vorbereitung für Wettkämpfe Zeit, so ist es natürlich nicht, aber man schaut halt, dass man möglichst viele Bewegungseinheiten in den Alltag integriert und genau.
Ich möchte jetzt gerne den Sprung auf die professionelle Ebene machen. Was treibt euch denn beruflich an, das Thema Bewegung zu bearbeiten, sage ich jetzt mal, und auch Angebote dafür zu entwickeln?
Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, dass wir Menschen zu einem gesunden und bewegten Leben inspirieren und ihre Gesundheitskompetenz stärken. Weil die Bewegungskompetenz ist Teil eines ganzheitlichen Konzeptes und Gesundheitsansatzes.
Ja, dem kann ich natürlich zustimmen. Also Bewegungskompetenz ist ja bei den Elisabethinen eines der Kernthemen. Und wir haben dann überlegt, also auf Elisabethinen-Linz-Wien-Ebene, wie können wir ein sogenanntes Bewegungskompetenzzentrum entwickeln? Haben natürlich geschaut, was gibt schon angeboten. Und da war es naheliegend, die Kooperationspartner Helz und ZMPT inhaltlich mit ins Boot zu holen. Und wichtig war den Elisabethinen da ganz einfach ein ganzheitlicher Ansatz, dass man neben der spezialisierten Medizin, die man ja hat oder die man sehr professionell pflegt, auch mit dem Ordensklinikum, da eine Brücke zu schlagen zu professionellen Therapien, wie eben der Physiotherapie, wo man ja grundsätzlich Beschwerden behandelt oder Mobilität wiederherstellt, wie man das so kennt von der Physiotherapie. Und dann aber quasi mit einem lückenlosen Übergang zu einem lebenslangen Training und das aber unter professioneller Begleitung. Das waren so die Hintergründe des Bewegungskompetenzzentrums, dass man da einfach ein ganzheitliches Angebot in allen Phasen bieten kann, sowohl in der Nachsorge von Nachdiagnosen oder bei Beschwerden oder hinsichtlich Prävention. Also je nachdem, wo man sich da befindet. Kleine Beschwerden hat wahrscheinlich jeder ab 25 oder spätestens dann oder man ist nicht ausreichend untersucht. Aber ich glaube, dass wir mit diesem Bewegungskompetenzzentrum und auch mit der neuen Vortragsreihe Kompetent bewegt, einfach ein umfangreiches Angebot bei den Elisabethinen bieten können, zusätzlich zur spezialisierten Spitzenmedizin.
Du hast jetzt viele Stichworte geliefert, ich möchte die eines herausgreifen. Der Überbegriff Bewegungskompetenz. Was versteht sie darunter oder was sollte man darunter verstehen, auch im Sinne der Elisabethinen? Ist das nur die Kompetenz, die unsere Einrichtungen haben und weitergeben können oder geht es da auch um die Kompetenz der einzelnen Menschen, diese zu fördern und aufzubauen und was beinhaltet das?
Wir sehen das Thema sehr ganzheitlich. Ich meine, es gibt, wie der Jürgen schon gesagt hat, die Physiotherapie, es gibt das Fitnessstudio, wo es darum geht, zum Beispiel Krafttraining zu machen, Ausdauertraining, den Körper zu stärken, die physische Ebene. Aber wir sehen es eben, wie gesagt, es geht uns eben darum, also nicht nur die körperlichen Funktionen zu verbessern, sondern den Menschen in der gesamten Lebensführung zu stärken. physisch, psychisch, sozial, emotional. Also wenn man sich daran orientiert, auch wie die WHO zum Beispiel Gesundheit definiert, dass es ein Zustand der körperlichen, sozialen und geistigen Wohlbefindens ist und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen. Und uns ist wichtig, dass man diese Anteile körperlich, seelisch-geistig, sozial, die sich wechselseitig beeinflussen, einfach auch anschauen und da Angebote auch noch schaffen. Wir sind ja noch am Weg. Es ist ja nicht, wir sind ja noch nicht fertig, wir sind ja im Gehen, die den Menschen dienen.
Und die Bewegung ist ein Element, um diese ganzheitliche Gesundheit auch zu fördern oder zu erhalten.
Genau, also Bewegung ist einfach ein idealer Ansatzpunkt, weil sie auf alle Ebenen auch gleichzeitig wirkt und Menschen auch in die Selbstwirksamkeit bringt. Man merkt ja, ich meine, da kann der Jürgen sich ja mehr aus dem Bereich vom medizinischen Training erzählen, man wird ja besser, wenn man jetzt da im Fitnessstudio ist, zum Beispiel und anfängt zu trainieren, man merkt ja Fortschritte, das motiviert, es wirkt sich auf die Psyche aus, man schläft besser, da gibt es ja unzählige Studien, auch dass Angstgefühle reduziert werden oder dass man einfach den Alltag irgendwie besser schafft, wenn man sich bewegt und da eine Balance findet.
Gibt es da konkrete Beispiele, Jürgen, die du erzählen kannst aus deinen Betrieben?
Ja, also vor allem, wenn der Begriff Bewegungskompetenz fällt, dann wollen wir vor allem die Menschen auch befähigen. Wir wollen die Menschen befähigen, dass sie ihren eigenen Körper kennenlernen, dass sie auch bei der kompetent bewegt Vortragsreihe oder Impulsreihe, da wollen wir nicht nur vortragen, sondern wir wollen den Menschen auch zeigen, wie können sie Bewegung in allen Lebensphasen so in ihren Alltag integrieren, dass es zu körperlicher und mentaler Gesundheit beiträgt. Also wir wollen den Menschen quasi befähigen. Das machen wir im Zuge der Physiotherapien, im ZMPT, genauso wie im HELTS. Wir wollen den Menschen zeigen, was sie tun müssen, damit es ihnen insgesamt besser geht, nämlich körperlich und mental. Und gerade im HELTS, warum das so wichtig ist, dass man die Menschen nicht nur einen Trainingsplan erstellt, sondern dass man bei den Menschen auf die individuellen Belastungsanforderungen eingeht. Also dass man wirklich den Menschen an sich betrachtet, keine Standard-Trainingspläne oder keine Standardziele für die Menschen formuliert, sondern dass man wirklich schaut, was gibt's da für Vorerfahrungen, was gibt's für vielleicht Diagnosen, was gibt's für Beschwerden und dann wirklich individuell die Belastungsgrenzen auslotet und dann den Menschen eben die Instrumente mitgibt, damit selbst was für die eigene körperliche Gesundheit tun kann. Wir wissen, tun wir es eh alle, wir sollen uns viel bewegen und jeder kennt die WHO-Empfehlungen und jeder kennt das mit den 10.000 Schritten, aber ja, wir müssen die Menschen so motivieren mit inspirierenden Vorträgen, mit einfach mit Motivationsstrategien und auch sowas kommt in den kompetent bewegt Impuls rein immer wieder vor. Wie kann man wirklich auch dranbleiben? Wie kann man Ziele verfolgen? Wie kann man realistische Ziele setzen? Und so wollen wir die Leute befähigen oder die Menschen befähigen, dass sie für ihre eigene Gesundheit was tun und nicht nur das Wissen dazu haben.
Und du hast es jetzt schön gesagt, es braucht individuelle Lösungen. Was macht sie denn, wenn jemand sagt, nein, ich bin ja so unsportlich, ich kann ja gar nicht anfangen, weil der und die ist ja schon viel besser, weil natürlich Leute auf verschiedenen Level einsteigen. Jemand, der vielleicht älter ist, hat weniger Muskelkraft als jemand, der jung ist. Was sagt sie Leuten, die so von Anfang an sagen, nein, bringt eh nichts bei mir, weil ich bin quasi so vielleicht auch gebrechlich oder ich bin von einer Krankheit gezeichnet, ich steige ja quasi bei null an, das bringt doch gar nichts.
Ja, das kommt öfter vor, als man glaubt. Also das ist bei uns, ich würde nicht sagen fast der Standard, aber es kommen bei uns gerade im Health jetzt viele Menschen, die noch nie in einem Fitnessstudio waren und die auch aus dem Bekanntenkreis vielleicht gehört haben, wie gut das anderen tut oder den Nachbarn oder einfach im Bekanntenkreis und die dann in der Pension erst anfangen. Die waren ihr ganzes Leben in keinem Fitnessstudio und fangen da dann an. Und das ist, also es ist fast Standard, dass sie dann sagen, sie haben aber keine Erfahrung und ist es zu spät anzufangen und ja, die klassische Antwort ist, es ist nie zu spät und das war, wie sagen die Menschen, dass ihr heute hier seid und die Entscheidung getroffen habt, ist der erste Schritt und ja, wie man es auch von der WHO kennt, das Ziel ist ja, jede Bewegung zählt und das Risiko von moderater Belastung ist fast immer geringer als der Benefit, wenn man sich bewegt.
Und beim Jürgen da anknüpfend möchte ich nur ergänzen, da geht es ja auch darum, dass man die eigenen Gewohnheiten hinterfragt und dann auch optimiert, anpasst, ändert, weil der Wechsel von gar keine Bewegung zu ein bisschen Bewegung ist auch schon ein großer Schritt. Und jede Minute zählt und man muss nicht immer 2 Stunden Sport machen. Es reicht auch ein Spaziergang, ist ja einfach eine, oder die Alltagsbewegungen. Der Klassiker, nimm die Treppe statt dem Lift. Das ist einmal ein Anfang, was im Alltag ganz leicht durchführbar ist, oder mehr mit dem Rad zu fahren oder zu Fuß zu gehen, statt das Auto zu nehmen. Das sind Alltagsdinge, die jeder von uns kennt und wo jeder von uns Gestaltungsmöglichkeiten hat und eigene Gewohnheiten entwickeln darf, so wie es individuell eben passt zur Lebenssituation.
Ich habe jetzt mehrmals von der WHO-Empfehlung gesprochen. Euch ist das sicher ein Begriff, aber vielleicht nicht allen unseren Hörerinnen und Hörern. Könnt ihr die kurz zusammenfassen?
Ja, die WHO gibt Empfehlungen vor oder Bewegungsempfehlungen für Österreich. Und da gibt es auch wie der Jürgen anfangs schon gesagt haben, für die verschiedenen Altersgruppen gibt es andere Empfehlungen. Aber ich bleibe jetzt einmal beim Erwachsenen, also bei den Bewegungsempfehlungen für Erwachsene. Und da ist es so, dass man sagt, mindestens 75 Minuten höhere Anstrengung oder mindestens 150 Minuten mittlere Anstrengung pro Woche. Plus zusätzlich an 2 Tagen in der Woche muskelkräftigende Übungen, das heißt Krafttraining. Super wichtig, gibt es irrsinnig für Untersuchungen schon, wie wesentlich Krafttraining ist und auch in jedem Lebensalter.
Aber das ist jetzt ganz unterschiedlich wahrscheinlich, was für einen Menschen eine höhere Anstrengung ist und für den anderen was Moderates. Mhm. Gibt es da auch eine Empfehlung, wie man das einschätzen kann? Was ist jetzt für mich eine höhere Anstrengung und was ist für mich eine moderate Anstrengung?
Ja, da sind wir wieder bei die individuellen Belastungsgrenzen. Also was für jemanden, der relativ fit ist, sehr, sehr einfach ist, kann für jemanden, der weniger fit ist, natürlich sehr anstrengend sein. Und darum ist es auch ganz wichtig, dass wir auch da wieder in einem ähnlichen Setting, in den Eingangsgesprächen, zum Beispiel wenn man im Health zum Trainieren beginnt, gibt es ja einen Ortscheck, da wird einmal geschaut, wo sind die Belastungsgrenzen. Also es kann sein, dass man vielleicht noch zum Internisten muss und einmal ein Belastungs-EKG macht, dass man Eingangsuntersuchungen noch braucht, weil einfach mit Sport zu beginnen kann auch nach hinten losgehen. Also man muss schon schauen, wo sind die eigenen Belastungsgrenzen und dann wird sehr individuell in Erstterminen auch eine Art Fitness-Check gemacht. Und weil viele kennen die eigenen Belastungsgrenzen nicht. Also das Schlimmste, was man machen kann, ist, in ein Fitnessstudio zu gehen und einfach sich auf Geräte zu setzen und Gewichte auszuprobieren. Also im Grunde geht es bei allem immer um individuelle Belastungsgrenzen, sei es beim Gewicht, beim Krafttraining, sei es beim Ausdauertraining, bei der Stressbewältigung, eigentlich in allen Phasen. Aber ich möchte noch eins kurz ergänzen zur WHO. Das waren grundsätzlich die Empfehlungen, was man tun sollte. Aber es gibt da ganz, ganz einfache Alltagsmittel, was man nicht tun sollte. Und da, was die WHO immer wieder nennt, ist, dass man möglichst die sitzenden Tätigkeiten möglichst reduzieren sollte oder diese entsprechend unterbrechen. Und was ich zum Beispiel angefangen habe, das ist wieder so ein kleiner Alltagstipp, immer wenn das Handy läutet, aufstehen und stehend oder gehend telefonieren. Das kann man dann weiterspielen und sagen, okay, immer wenn ich eine Nachricht bekomme, dann lese ich die im Gehen oder im Stehen. Und das sind so kleine Alltagsbewegungshappen, die man einbauen kann, die aber wirklich einen riesen Unterschied auf Dauer machen können. Weil einfach der Kreislauf aktiviert wird, weil man diese sitzenden Tätigkeiten unterbricht oder insgesamt reduziert und auch Bewusstsein entwickelt, wie gut es einem tut, wenn man ja solche kleinen Alltagsbewegungseinheiten einbaut.
Aber da geht es ja überall um Gewohnheitsänderungen, die du vorher auch schon angesprochen hast, Maria. Und wir wissen ja aus unterschiedlichsten Bereichen, ob es jetzt die Ernährung ist oder eben auch die Bewegung, dass gerade die Gewohnheitsveränderung ganz was Schwieriges ist. Wie schafft man das? Also wie kann man da sich selber motivieren oder motiviert werden, den ersten Schritt zu setzen oder vor allem danach dran zu bleiben?
Das ist sehr individuell. Also ich glaube, da gibt es kein Patentrezept, das für alle gültig ist. Aber ich greife jetzt einfach ein Beispiel heraus. Es ist ja auch, man kann ja auch in Bewegung kommen, da möchte ich das Thema der sozialen Teilhabe ansprechen. Man kann auch einmal mit Menschen die man kennt, sich zu einem Kurs anmelden, dass man nicht alleine ist, dass man sie trifft. Das ist auch, dann ist man nicht so einsam und macht es in der Gruppe und kommt dann drauf, wie gut es tut. Und so kann man sich steigern. Also eine Empfehlung ist einfach, sich jemanden zu suchen, einmal eine Runde zu spazieren, einen Kurs zu machen, den man probieren wollte, tanzen zu gehen. Tanzen ist irrsinnig förderlich auch für die Gesundheit, für die Bewegung. Und da kann man sich selber auch austricksen, wenn man sich alleine nicht aufraffen kann.
Ja, und also was wir unseren Kunden auch immer wieder sagen, ist, dass man sich realistische Ziele setzt. Also das ist ganz relevant natürlich für die Motivation. Wenn man realistische Ziele setzt, die man erreichen kann, dann bleibt die Motivation hoch, dann sieht man die Fortschritte. Unrealistische Ziele wären, keine Ahnung, ich möchte 10 Kilo abnehmen in einem Monat und dann ist man frustriert, wenn man es nicht schafft. Oder ja, was unsere Trainer und Trainerinnen und Therapeuten immer wieder sagen, man muss was finden, was einem Spaß macht. Und auch im Fitnessstudio gibt es Übungen, die machen mehr und weniger Spaß. Es gibt Übungen mit am Gerät, mit eigenem Körpergewicht. Da muss man eben auch herausfinden, was macht einem Spaß, weil dann geht man auch gerne hin und macht es auch gerne. Also es bringt nichts, wenn jemand keinen Spaß hat am Radfahren und sich dann aufs Rad draufsetzt und 2 Stunden quält. Also man muss echt was finden, was einem Spaß macht, und dann ist es auch leichter, die Motivation aufrecht zu halten. Und natürlich ist es leichter in der Gemeinschaft oder ja, wenn man sich gemeinsam Ziele setzt. Auch das kann in einer Partnerschaft, ja, dass man sich gegenseitig motiviert oder mit Freunden gemeinsam, dass man sich motiviert gegenseitig. Auch das kann natürlich helfen, die Motivation aufrechtzuerhalten.
Und ich möchte nur was ergänzen, weil der Jürgen gesagt hat, realistische Ziele, das sehen wir in der ambulanten Reha auch, dass da wieder zu Beginn mit den Rehabilitantinnen werden Ziele definiert, ganz individuelle Ziele, die die Menschen erreichen wollen. An die arbeiten wir dann gemeinsam. Und es ist so viel mehr als nur Trainingspläne vorzugeben und das dann abzuhacken, sondern da schaut man schon an, was braucht es, damit die Person die Ziele wieder, also dass die Ziele erreicht werden, realistische Ziele eben. Und es ist auch wichtig aus meiner Sicht, nicht nur diese physische Komponente anzuschauen, sondern auch andere Berufsgruppen da zu erwähnen, die Diätologie, die Physiotherapeuten, haben wir schon gesagt, die Psychologen. Da gibt's ganz viel, die mitwirken, dass das gelingt, weil Bewegung alleine, also es ist immer eine Kombination, zum Beispiel mit zum Thema Ernährung, das haben wir noch gar nicht angeschnitten, nämlich es einfach erwähnt haben, dass das ein total wichtiges Thema ist, aber das war wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge.
Wie ist denn da quasi, sag ich mal, den Klienten-Patienten-Austausch? Gibt es auch, dass wer in der ambulanten Reha ist und dann ins Helps geht oder den umgekehrten Weg? Oder ist das eher die Ausnahme? Wie ist da ist ein Zusammenspiel möglich?
Ist möglich, natürlich. Das ist auch der Jürgen und ich sind da sogar gerade im Austausch, weil das absolut sinnvoll ist, wenn man die Menschen aus der Reha sozusagen entlässt, da ein Angebot zu schaffen, wo sie nicht alleine sind und wieder für sich selbst verantwortlich, also sie sind für sich selbst verantwortlich, aber die Menschen wieder professionell begleiten zu können, zum Beispiel im Health, und da sind wir auch gerade dabei, ein Konzept auszuarbeiten, wie man dieses Angebot für die Rehabilitantinnen schärfen können, damit die einfach in einer guten Versorgung sind, wenn sie wollen, genau.
Ja, und das wäre natürlich wünschenswert, jetzt nicht nur von der Cardiomed ins Health, sondern auch vom ZMPD ins Health. Da haben wir schon, das habe ich schon erwähnt, da gibt es auch wirklich eine lückenlose Versorgung, dass Menschen, die im ZMPD in Behandlung sind, schon im Health trainieren können und dann dort auch bleiben. Das kommt häufig vor oder soll auch so sein. Und da gibt es auch wirklich einen intensiven fachlichen Austausch zwischen den Berufsgruppen, also quasi institutionsübergreifend.
Weil ich kann mir schon vorstellen, dass eine Erkrankung oder eine OP schon auch ein Anlass sein kann, zu sagen, so, jetzt krempel ich mein Leben oder meine Gesundheit zumindest ein bisschen um und beginne regelmäßig Sport zu machen oder einfach die Gesundheit zu erhalten, die ich habe. Weil so gerade eine OP, wenn man irgendein Gelenk braucht oder so, das ist ja schon was Einschneidendes, wo man sich vielleicht denkt, so schnell liege ich nicht wieder auf dem OP-Tisch.
Ja, häufig ist es ein Weckruf. Also jetzt nicht nur was Operationen an den Gelenken betrifft, sondern auch, wenn es ein Herz-Kreislauf-Ereignis gibt. Also jetzt, wenn man die Herz-Kreislauf-Rehabilitanten oder Reha-Patientinnen denkt, das ist oft ein Weckruf zu einer Lebensstiländerung. Und darum geht es eigentlich in der ambulanten Reha, aber da kann die Maria sicher mehr dazu sagen.
Genau so ist es. Und man würde sich schon auch wünschen, dass man sich bewegt, bevor es weh wird. Da geht es um das Thema Prävention, Gesundheitsförderung, ein riesengroßes Thema, und dass man auch schaut, wann man schon weiß, man hat zum Beispiel Risikofaktoren oder Probleme oder es fängt schon an zum Ziehen, dass man nicht wartet, sondern sich schon Hilfe sucht und einen Antrag stellt, zum Beispiel für ambulante Reha oder ins Health kommt zum Trainieren, bevor es überhaupt dazu kommt, dass man mopedisch liegt oder dass es wirklich weh wird. Aber wie der Jürgen gesagt hat, dass für unsere Gesellschaft wahrscheinlich für die meisten, ich möchte es nicht pauschalieren, aber für die meisten wahrscheinlich wirklich so ist, erst wenn es nicht mehr geht, dann komme ich in Bewegung.
Man hört ja schon immer wieder diesen Ausspruch, Bewegung ist die beste Medizin. Ich meine, das gibt es mit Lachen oder mit Humor, aber auch mit der Bewegung. Könnt ihr das bestätigen, beziehungsweise gibt es auch Erfahrungen, wo man sagt, vielleicht ist die Bewegung sogar ein Ersatz für andere Behandlungsmöglichkeiten?
Ich würde das nicht Ersatz nennen, ich würde das als Begleitung definieren. Ich glaube, dass Bewegung sollte so in unserem Alltag sein und in unseren 24 Stunden abgebildet sein, dass das für uns ganz normal ist und uns begleitet. Und es muss nicht immer der Hit-Kurs sein, also ein Aerobic-Kurs, der mich fordert. Es darf auch mal was Entspanntes sein. Es darf was Neues sein. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir schauen, wo im Alltag wir Bewegung unterkriegen. Und ich finde, man redet sich dann auch recht leicht, weil das Thema Zeit ist für uns alle ein Thema. Man sagt, man hat keine Zeit. Aber dann zu schauen, was kann ich denn in meinem jetzigen Tagesablauf nur ändern? Wie der Jürgen das gesagt hat, beim Telefonieren steht er auf oder wenn das Handy lädt. Dass man schaut, kann ich, wenn jetzt, ich sage jetzt eine Alltagstätigkeit, zum Geschirrspüler gehe und den Ausraum, das auch schon als Bewegung wahrzunehmen, also wenn man in Bewegung kommt und Alltagsbewegungen hat, das auch zu nutzen. Oder wenn man jetzt vielleicht Stehzeiten nutzt, um in das Handy zu schauen, dass man mal in die Ferne schweift und den Augenmuskel zum Beispiel trainiert. Oder kleine Bewegungshappen macht, ich spanne das Gesäß an oder ich wippe oder ich dehne mich durch, während ich warten muss und schaue nicht in das Smartphone. Dass man die eigenen Gewohnheiten einmal hinterfragt im Alltag sein. Das ist auch schon ein erster guter Schritt.
Riesenmöglichkeit, sich mehr zu bewegen, ist ja in der Mobilität. Also wir sind ja oft gewohnt, dass man einfach zu Hause vor der Haustür ins Auto steigen, irgendwo hinfahren und dort vor der Haustür wieder aussteigen. Und dann hat man insgesamt 20 Schritte gemacht, von einem Büro zum nächsten vielleicht. Da wird doch relativ viel Potenzial auch für Bewegung drinnen liegen, oder?
Ja, natürlich. Man braucht den Tag ja nur durchdenken. Man kann einmal bewusst weit vom Eingang wegparken, wenn man einkaufen geht. Man kann mit der Straßenbahn einmal zwei Stationen früher aussteigen und mehr zu Fuß gehen. Man kann generell, wenn das Wetter schön ist, einmal aufs Rad umsteigen oder einen Teil mit dem Auto fahren und den Rest zu Fuß gehen. Also da gibt's, man muss einfach nur mal den eigenen Tagesablauf durchdenken und schauen, was kann ich da ersetzen.
Und manchmal dauert es gar nicht länger oder nicht viel länger.
Und man spart sich dann eben vielleicht das Fitnesscenter, nichts gegen Self natürlich, aber man baut im Alltag, ist trotzdem wichtig, anstatt ich bin die ganze Zeit auf dem Couch und am Abend gehe ich eine halbe Stunde aufs Laufband, oder?
Ja genau, und es ist ja die Kombination. Also das, was wir im Health halt hauptsächlich anbieten, ist kontrolliertes Krafttraining, das, wenn man sich ausreichend bewegt oder ausreichend Ausdauertraining macht, ersetzt es natürlich nicht das Krafttraining. Und das Krafttraining ist halt vor allem im hohen Alter extrem wichtig. Ja.
Darauf möchte ich nochmal kurz eingehen. Früher habe ich immer von Krafttraining so gedacht, ja, das sind so kräftige Jungs mit riesen Schultern und dünnen Beinen, die sich quasi so pumpen im Fitnessstudio. Und du sagst eben, es ist so wichtig, gerade für alte Leute. Kannst du da etwas mehr dazu sagen, eben, dass eben Krafttraining nicht das ist, was man sich so denkt, dass das Leute nur machen, um irgendwie gut und breit auszuschauen, sondern es hat andere gesundheitsfördernde Faktoren?
Ja, genau. Also einerseits im Alter gibt es eben diesen altersbedingten Muskelschwund, die sogenannte Sarkopenie. Und ab einem gewissen Alter verliert man 1-2% an Muskelmasse jedes Jahr und dem muss man gegenwirken. Das, was das für Auswirkungen hat, liegt auf der Hand. Die Muskeln sind natürlich wichtig für einen Stützapparat und dann nochmal zurück auf deine Frage, Michael, erst, ob das Medikamente ersetzen kann. Natürlich, wenn man die Körpermitte gut trainiert und einen guten Stützapparat hat, dann wird man weniger Rückenbeschwerden haben oder im Lendenbereich und wird vielleicht weniger Schmerzmittel brauchen. Also es kann, da kann schon Sport auch ein Medikament sein. Grundsätzlich, ja, der Muskelaufbau wird im Alter immer schwieriger, wegen diesem altersbedingten Muskelschwund. Und da muss man entsprechend mehr machen. Und auch das Krafttraining ist auch extrem wichtig für die Knochendichte. Also, dass man Osteoporose vorbeugt. Da haben wir auch ein eigenes Osteoporose-Training, wo wir mit Vibrationsplatten arbeiten, kombiniert mit einem speziellen Training, wo man, auch wenn man schon ein hohes Risiko hat, für Osteoporose, dass man die Übungen entsprechend anpasst und dass man da auch kontrolliert, professionell begleitet, trainiert, ohne dass man Angst haben muss, bei zu großen Hebeln vielleicht die Knochen zu beschädigen. Und das sind alles so altersbedingte Erscheinungen, warum oder wo das Krafttraining halt wirklich einen wesentlichen Beitrag leisten kann, dass die Menschen bis ins hohe Alter auch selbstständig bleiben. Also da geht es halt viel um Autonomie dann im hohen Alter, was kann man noch selbst machen, wie fit ist man, wie wahrscheinlich ist es, dass man stürzt. Das ist ja oft auch die Angst von vielen im Alter, und auch da haben wir Sturzpräventionstraining zum Beispiel. Also, und das bei all diesen Dingen ist die Muskelkraft und das Krafttraining entscheidend.
Wir haben jetzt schon relativ viel geredet über die Einrichtungen, die es so gibt bei den Elisabethinen, also die Health und ZMBT und die ambulante Reha. Und ganz am Anfang haben wir kurz gesprochen über das Bewegungskompetenzzentrum. Was ist das jetzt im Vergleich zu, oder liegt das irgendwie drüber, drunter? Ist das ganz was anderes als die drei Einrichtungen, von denen wir vorher gesprochen haben?
Ja, grundsätzlich war die Idee der Elisabethinen, über bestehende Einrichtungen, die zur Bewegungskompetenz beitragen, eine Art Dachmarke zu legen. Und derzeit sind es eben diesen beiden Einrichtungen, das HELS und das ZMPD, die wesentlich auch die Inhalte beisteuern. Und es gibt das ist quasi das erste Angebot aus des Bewegungskompetenzzentrums. Per se ist eben diese Vortrags- oder Impulsreihe kompetent bewegt. Wir sind gerade dabei, weitere Angebote zu entwickeln. Ob die dann wieder oder in Kooperation mit den genannten Einrichtungen stattfinden oder nicht, das wird man sehen. Also wir arbeiten da in viele Richtungen gerade. Wir arbeiten gerade an einem Programm, wo wir onkologischen Patienten während der Chemotherapie schon Bewegungsangebote in unseren Einrichtungen bieten können, weil wir auch in einem Vortrag von Kompetent bewegt gehört haben, wie wichtig es wäre, wenn man während einer Chemotherapie oder während einer onkologischen Erkrankung schon sich ausreichend bewegt und trainiert und nicht erst im Anschluss an die Therapie mit der Reha beginnt. Und auch hier sind wir in der Entwicklung von neuen Angeboten. Und so versuchen wir für unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Angebote zu entwickeln, die natürlich alle für das Ziel, die Bewegungskompetenz der Menschen zu erhöhen oder ins Bewusstsein zu rücken, auf dieses Ziel da einzahlen.
Und wichtig ist uns auch, das Thema der Ganzheitlichkeit auch mitzudenken und dort spezifische Angebote anzubieten. Auch da arbeiten wir dran. Und genau, dass man da einfach schaut in Richtung Prävention und Gesundheitsförderung. Also wie gesagt, wünschenswert ist, dass man in Bewegung kommt, sei das auf der körperlichen oder geistigen Ebene, bevor es zwickt.
Das heißt, Angebote weiterentwickeln, Neues auf den Weg bringen und einerseits in der Reparatur mehr oder weniger und andererseits auch in der Prävention, damit es gar nicht so weit kommt.
Vielen Dank für diesen spannenden Einblick ins Bewegungskompetenzzentrum und die Betonung der hohen Relevanz der Bewegung. Wir schließen diesen Podcast immer mit der gleichen Frage, die ich auch euch beiden nun stellen möchte. Und zwar, das ist die Frage nach der Inspiration. Was inspiriert euch in eurem Leben nebst der Bewegung?
Mich inspiriert vor allem der Austausch mit Menschen. Unterschiedliche Menschen, egal ob man es kennt, ob man es neu begegnet, Netzwerke, die man pflegt, interessiert mich einfach total für einen Austausch und das inspiriert mich immer wieder.
Ich würde es vielleicht ein bisschen abstrakter formulieren. Ich habe erst gesagt, dass es immer wichtig ist, realistische Ziele zu setzen, aber ich finde es auch inspirierend, sie die Ziele sehr hoch zu setzen und auch teilweise unrealistische Ziele zu setzen, die einen dann inspirieren. Zum Beispiel, eins meiner Ziele wäre, dass ich irgendwann ins Weltall fliege oder einmal den Mond umkreise. Es wird wahrscheinlich nicht stattfinden, aber ich finde, dass solche Ziele auch inspirieren können, größer zu denken und ja.
Vielleicht inspiriert uns ja das Ziel dann für eine weitere Podcast-Folge einmal. Aber das lassen wir offen, würde ich sagen. Danke Maria, danke Jürgen, dass ihr euch Zeit genommen habt und uns so viel erzählt habt, auch über das Thema Bewegungskompetenz heute.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt's wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.